Deutschlandfunk. Hörspielmagazin Extra.
Guten Abend. Am Mikrofon ist Martin Stengel. Das Hörspiel Flüstern in stehenden Zügen wurde von der Jury der Akademie der Darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats Juni gekürt. Im Stück begleiten wir den Protagonisten C., der nach dem Tode seiner Frau allabendlich durch seinen Spam-Ordner geht, Telefonnummern von Abzock-Hotlines heraussucht und diese anruft. Ich bin jetzt verbunden mit dem Autor und diesjährigen Georg-Büchner-Preisträger Clemens Setz. Herr Setz, erst einmal herzlichen Glückwunsch zu beiden Auszeichnungen, zum Georg-Büchner-Preis und zum Hörspiel des Monats.
Oh, vielen Dank, danke.
Ihr Stück Flüstern in stehenden Zügen war ja ursprünglich als Theaterstück geplant und wurde auch als Theaterstück umgesetzt. Wie kam es denn dazu, dass aus Ihrem Stück auch ein Hörspiel geworden ist?
Oh, das war nicht meine Idee. Das hat jemand anders darin gesehen wohl. Und ich glaube, es liegt vor allem daran, dass das, es ist vielleicht deswegen so leicht umsetzbar gewesen, weil das ein recht statisches Stück ist, fast ohne visuelle Dinge. Also ein kleines Stück, das auch im Dunkeln aufgeführt werden könnte, was ja dann wie eine Definition eines Hörspiels ist. Ja.
Die Regie beim Hörspiel hat Philipp Scheiner geführt. Gab es denn da auch eine Zusammenarbeit mit Ihnen oder hat er sozusagen den Text von Ihnen übernommen und Sie haben, Sie haben den Text ihm in die Verantwortung übergeben?
Ja, das Zweite. Ich übergebe Texte immer in die Verantwortung derer, die das dann umsetzen. Ich kriege immer ein bisschen Angst, wenn jemand zu viele Fragen stellt, weil dann ja ist die Person nicht sicher, was sie machen will. Also es ist dann so, ich mag eher jemanden, der sagt, okay, ich ändere das wirklich stark, ich hoffe, es ist okay für sie und ich mache meine Kunst. Das kann man natürlich manchmal so machen, dass ich sage, oh Gott, das Ergebnis ist ganz schrecklich. Es war einmal der Fall, da war ein, auch von diesem selben Stück, wo Dinge also ganz unverständlich gemacht wurden, also wo man zum Beispiel, da wurden zwei Szenen gleichzeitig gespielt, sodass man alles gleichzeitig hörte und also nichts mehr verstand. Und da war ich dann natürlich an sich dagegen, habe aber natürlich gesagt, okay, deine Kunst ist okay. Aber ich freue mich dann nicht drüber. Aber ich bin immer jemand, der das aus der Hand geben möchte und ich möchte überhaupt nicht irgendwie, man kann mir natürlich schon Fragen stellen zur Verständnis, aber das Problem ist wirklich immer, es ist so, als würde man mir Fragen über die Medikation für eine Krankheit stellen. Ich bin nicht kompetent. Ich habe das Stück zwar geschrieben, aber für Regie und für Hörspiel bin ich wirklich nicht kompetent. Ich habe keine Ahnung. Und das muss man auch zugeben. Und man kommt als Autor, vielleicht tatsächlich als männlicher Autor, wer weiß, häufiger in die Position, dass man mit Autorität sprechen darf in einem Gebiet, wo man gar keine hat. Also das muss man dann auch muss man sehr aufmerksam sein und das möglichst schnell erfassen und sagen, okay, das ist wieder eine dieser Momente, dieser historischen Anomalie, was die Wertschätzung von Autoren angeht. Da muss man sich dann, ich bin nicht kompetenter.
Ich habe gelesen, dass Sie literarisch auch von Ernst Jandl inspiriert wurden oder eher einer Ihrer ersten literarischen Anlaufpunkte gewesen ist. Ernst Jandl hat ja auch Hörspiele gemacht. Hatten Sie denn auch mit den Hörspielen von Jandl Kontakt?
Ja, ich kenne die, also das sind ja auch so manchmal als Stück, manchmal als Hör oder als Sprechstück oder wie man das nennt, sind ja auch sehr, die kann man in jedem Medium, glaube ich, fügen sich so ganz quecksilbrig, kontaktfreudig da gleich in alle Medien. Ja, sie sind nicht so bekannt wie seine Lyrik, die ja so, es gibt so berühmte Gedichte von ihm, die jeder kennt. Aber die Stücke oder die Hörspiele sind wirklich fantastisch. Also das hat mir auch ein bisschen beim Lesen immer wieder die Idee gegeben, dass das ja eigentlich eine lebendige Tradition sein müsste, obwohl das nicht mehr so ganz der Fall ist. Hörspiele waren mal sehr populär. Also das war so die Zeit, weiß nicht, vielleicht wo so Günter Eich diese sehr berühmten Träume veröffentlicht hat und andere Hörspiele. Und jetzt schmelzen sie so in andere Genres über, wie so True-Crime-Podcasts oder Dinge, die irgendwie so Fiction-Podcasts, die dann so ähnlich sind, aber doch noch irgendwie von einer anderen Ästhetik herkommen. Und vielleicht ist das so ein bisschen ein Gebiet in Verwandlung. Aber ja, die, das, die Stücke und auch die Hörspiele von Jandl sind ganz, ganz großartig, ja, und auch wahnsinnig witzig und auch wahnsinnig zugänglich heute noch. Also man muss da gar nichts irgendwie aus dem Zeitgeschmack lesen oder man braucht überhaupt keine große Vorerklärung, was man sonst schon oft der Fall ist natürlich, gerade bei Theaterstücken, viel mehr noch als bei Romanen.
Sie haben das Stück ja bereits vor der Corona-Pandemie geschrieben und waren auch mit dem Schreibprozess vor der Pandemie durch. Hatte denn das Stück, die Pandemie, dennoch irgendwie einen Einfluss auf die Umsetzung im Hörspiel? Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Sie das Hörspiel auch gehört haben. Und wenn Sie sagen, Sie geben das Stück an, dass die Hörspielmacher ab, haben Sie da auch irgendwelche Unterschiede gemerkt und gesagt, hier habe ich das Gefühl, ist dennoch irgendwie diese Gesamtsituation Pandemie mit hineingeflossen?
Ja, doch. Es wurde nur nach den Corona, wie sagt man, nachdem das halt begann, diese Lockdown-Zeiten, und es wurde nur da aufgeführt und umgesetzt. Das heißt, alles, glaube ich, war, jede Fassung war deutlich beeinflusst davon. Und natürlich ist, ich meine, eine vereinzelte Gesellschaft oder eine weggesperrt, wenn man das nennen will, eine voneinander getrennte oder voreinander Angst habende oder vorübergehend eben einander nicht physisch begegnende Gesellschaft, da ist zum Beispiel die Theateraufführung ist da per Definition ein Alien in dieser Gesellschaft. Also zumindest für die Zeit dieser Krise. Da. Weil man sieht sie dann nur als Stream und man sieht sie als notdürftig mit ganz wenigen Zuschauern, irgendwo gerade noch so als Underground-Ereignis eingeleitete Sache. Aber das Hörspiel ist gerade das sehr perfekt dafür. Also das ist sehr, nämlich der Mensch mit dem Walkman, also die moderne Gestalt, der nur eine innere Stimme hört, was früher in vergangenen Zeiten nur den Heiligen und den wahnsinnig gewordenen vorbehalten war, jetzt ist das für alle das. Ne? Und ich frage mich, ob es Menschen gibt heute noch, die, so wie vielleicht nicht vor 50 Jahren, das ist eine Fußnote dazu, gemeinsam ein Hörspiel hören vor dem Radioapparat, ne? Also wenn man zu fünft sitzt. Und das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist immer jetzt mit Kopfhörer. Ich glaube, so stelle ich es mir vor. Also vielleicht gibt es noch Leute, die das so als Gruppe hören, als Gruppenereignis. Aber ja, also es ist ein Vereinzel, eine, so wie das Buch auch, ne? Ist ja gar nichts irgendwie Schlimmes an diesem Genre oder an diesem Medium. Aber es gehört eben immer nur einer Person, die lauscht. Und jetzt bin ich ein bisschen von der Frage weggekommen. Aber ja, aber es ist entstanden vor dem, das schon, es ist entstanden. Ich habe keinen Gedanken an eine Pandemie da gehabt oder an Lockdown oder so.
Sie haben es jetzt auch gerade schon einmal angesprochen, diese Idee von einem Wahnsinnigen oder Heiligen, der diese innere Stimme hört. Wie Ihre Hauptfigur in das Telefon spricht und wir ja nicht hören, was sein Gegenüber sagt und vor allen Dingen auch, ob sein Gegenüber überhaupt irgendetwas sagt. Das hat mich ein wenig an die Situation beim Beten erinnert. Also wenn Menschen sich hinknien und zu Gott sprechen, von ihren Ängsten, Sorgen reden und auch auf Antworten hoffen, die sie ja in der Regel nicht kriegen, ist da auch eine gewisse Parallele gegeben bei Ihrem Stück zu diesem religiösen Kontext?
Ja, sicher. Bei mir, glaube ich, ist immer ein religiöser Kontext, der mir selber dann, der mich selber sozusagen überrascht. Das ist fast in allen Sachen. Aber hier ganz besonders wahrscheinlich, weil er diese Abzocker-Hotlines, die man ja wirklich anrufen kann. Und es gibt ja so eine sehr lebendige YouTube-Szene, wirklich mit so 100 Millionen Zuschauern, da, wo die Leute das anrufen und dann halt irgendwas reden mit denen und aufzeichnen und schöne Momente herauskitzeln wollen. Und das verwendet er allerdings nicht für die Unterhaltung von jemand anderem, für seine YouTube-Follower oder sowas oder TikTok, sondern für wie ein Orakel. Also man besucht das und möchte irgendeinen echten Satz hören, irgendetwas, was echt war oder was einen weiterbringt, was Tröstliches oder auch nur irgendwie mal echte Emotion. Und dann mahnt er immer etwas ein, also er mahnt ein oder verlangt so streng und mit Nachdruck, dass man doch nicht gekünstelt und nach Skript mit ihm sprechen möge, was ja genau der Sinn dieser Abzocker-Hotlines sind. Die haben immer dasselbe Skript und versuchen halt Leute davon zu überzeugen, dass sie ihnen Geld überweisen. Und das Einmahnen des paradoxesten Dings, das, was gerade nicht da ist, hat eigentlich doch eine religiöse Komponente, glaube ich. das Suchen dessen, was nicht zapft, was da nicht sein kann, ist einerseits absurd und andererseits auch irgendwie gläubig und religiös und metaphysisch. Ja.
Die Deutsche Akademie der Sprache und Dichtung hat in ihrer Begründung, weshalb sie den Georg-Büchner-Preis bekommen haben, gesagt, dass sie in ihren Romanen und Erzählungen immer wieder menschliche Grenzbereiche erkunden. In welchem Grenzbereich befindet sich denn die Hauptfigur in Flüstern in stehenden Zügen?
Grenze zur Selbstauflösung mal. Er ist sicher ein gefährdeter Mensch, der sich vielleicht umbringen könnte, weil er so vereinsamt, so verzweifelt ist. Und dann ist die Grenze insofern, dass er auch kulturüberschreitend was eine Verbindung erzeugen möchte. Er ruft das in Bulgarien und Indien oder wo immer diese ganzen Callcenters sind. Also auf Deutsch sind es eher so Osteuropa, und wenn man Englisch spricht, wäre es Indien vor ganz viel. Vielleicht manchmal sogar auch manche Afrikaner, also ich glaube, Nigeria, glaube ich, sind auch manche. Er versucht dann auch, wie ist das Leben bei euch? Wie sagt ihr dazu? Er lernt Sätze auf Rumänisch und übt die. Das ist auch so ein verzweifeltes Leitern bauen wollen. Er macht es auch nicht unbedingt würdevoll, sondern auch ein bisschen gedrängt, zynisch. Mischung aus Neugier und Abwertung ist da dabei. Er mahnt immer so etwas ein, so wie, sei doch etwas geduldiger mit mir oder sowas, aber ist es dann selber überhaupt nicht. Ja. Ich meine, das sind Grenzbereiche, die ganz alltäglich sind, glaube ich. Ich meine, man sagt immer so, der entlotet Grenzbereiche aus oder er zeigt Menschen in extremen Zuständen, aber diese Sachen sind oft sehr alltäglich, nicht nur in der Pandemie, also es sind auch sehr, sehr gewöhnliche Dinge, oder nicht gewöhnlich vielleicht, aber doch allgegenwärtig. Also ja, schwer zu sagen, was die Akademie da gemeint hat, genau.
Sie haben es jetzt ja auch gerade angesprochen, dass sich Ihre Figur in Selbstauflösung befindet. Wir wissen ja auch gar nicht genau, wie er heißt. Er wird als C. Christian vorgestellt und er stellt sich selbst manchmal als Christoph oder als Christopher vor oder sogar als Josef Zehnfinger-Faultier. Ist er da auch irgendwie auf der Suche nach sich selbst in diesen Telefonaten, die er allabendlich führt?
Ja, das Wechseln von Namen wird oft als Chiffre für die Identitätssuche gelesen. Sie entsteht aber oft in Momenten einfach aus einer Kleintradition, die es da gibt in dem. Und zwar, wenn man da anruft, ich habe das einfach direkt übernommen von YouTube, die sagen auch immer einen neuen Namen. Also diese Scambaiting nennt sich das. Also so Scammer-Hotlines anrufen und sie halt irgendwie ködern und ärgern. Und die sagen jedes Mal einen neuen Namen. Das entsteht da nicht aus einer Identitätssuche, aber sieht wie eine aus. Aber sie entsteht eigentlich nur aus dem winging it. Also irgendwie halt Improvisation, dem Jammen damit. Es ist eine lose, lockere, weil nichts so irgendwas bedeutet. Also man kann ja sagen, ich bin irgendwer einfach. Ja. Das ist so egal. Da entsteht das eher. Also weil es so egal ist, macht er das. Aber er heißt wohl, sein Name beginnt schon wohl mit C. Und er vielleicht sagt er seinen echten nie.
Der einzige Kontakt, den Ihr Protagonist mit Menschen außerhalb seiner Telekommunikationswelt, dieser medialen Welt hat, ist zum einen sein Kollege und zum anderen eine Kundin im Computerladen, in dem er arbeitet. Und im Hörspiel spricht er am Ende auch über das Telefon mit dieser Kundin. Und irgendwie, dadurch hat er wieder Kontakt zur Außenwelt, eine gewisse Anschlussfähigkeit vielleicht auch gefunden oder erworben. Ist das auch irgendwo ein angedeutetes Happy End?
Ja, das würde ich so sagen, ja. Es ist eine Möglichkeit. Er war ja im Training, also im Telefontraining, hat sich da irgendwie, wie kriegt man jemanden dazu, dass er länger zuhört oder aus seiner Schale zu kriechen oder das Skript zu verlassen. Und jetzt hat er mal einen Menschen am anderen Ende, der gar nicht so schwer davon zu überzeugen ist, sondern der irgendwie doch auch nicht vielleicht fasziniert noch, aber irgendwie beeindruckt ist. Oder die Kundin hat zumindest von ihm ungewöhnliche Dinge gehört und war mal interessiert und unterhält sich jetzt mit ihm. Und sie hat dann, also ja, ich würde sagen, es ist ein hoffnungsvolles Ende. So wie die meisten Sachen von mir, obwohl immer gesagt wird, so düster und grotesk und schrecklich. Aber das Ende ist sehr häufig hoffnungsvoll. Weil es im Leben meistens nicht hoffnungsvoll endet, weil ja im Leben nie etwas endet. Das Ende ist ja eine Erfindung der Literatur generell. Es geht ja bei uns immer weiter. Selbst der eigene Tod, erklärt man uns, ist nicht irgendwie ein Ende, sondern ein Beginn von ganz furchtbar vielem für die anderen. Ne? Also ja, das ist das Ende gestalte ich deswegen immer irgendwie hoffnungsvoll. Aber und da hat es mich auch ein bisschen überrascht, wie es endet. Ich hatte überhaupt keine Ahnung beim Schreiben, wie das enden soll zuerst, weil ich ja nur diese als Recherche oder als, wie sagt man, als Vorlage diese YouTube-Kanäle hatte. Und die enden dann einfach mit der Verzweiflung des Angerufenen, nämlich des Menschen in Indien. Und ich wusste, so wird das nicht enden. Das ist ja eine blöde Geschichte, ne? Wenn man einfach nur jemanden besiegt. Ich finde auch dieses Scambaiting eigentlich teilweise unerträglich racist, sage ich jetzt mal so mit diesem etwas komischen Wort. Aber es ist wirklich oft schrecklich. Also, aber ja, dann, wenn das da lebt, muss man es auch zeigen und muss man es auch untersuchen.
Ja, also dieses Gespräch endet auf jeden Fall nicht mit absoluter Verzweiflung. Deswegen möchte ich mich noch einmal bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben, Herr Setz.
Gern.
Das war Clemens Setz, der Autor des Hörspiels des Monats und Theaterstücks Flüstern in stehenden Zügen und diesjähriger Georg-Büchner-Preisträger. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Stengel.